Herzlich willkommen beim Neuroalchemist. Hier geht es um Themen, die den Körper fit, den Geist frisch und die Seele gesund halten. Also sei bereit und öffne dich für Informationen, die dein Leben bereichern. Jede Nacht tust du etwas, das du dein ganzes Leben lang schon tust. Und trotzdem weißt du fast nichts darüber. Du legst dich hin, du schließt die Augen und du gibst die Kontrolle für 6, 7 oder auch 8 Stunden ab. An niemanden, zumindest fühlt es sich so an. Aber in genau diesen Stunden passiert das Gegenteil von nichts. In diesen Stunden wird gebaut, da wird aufgeräumt, da wird entfernt, was dich sonst langsam vergiften würde. Und genau da entscheidet sich eine einzige Sache. Ob du morgen früh mit dem Gehirn von gestern aufwachst oder mit einem besseren, frischeren. Und der Teil, der wehtut, die meisten Menschen und vor allem die, mit denen ich zusammenarbeite, die führen, die entscheiden, die einen Kalender haben, der aussieht wie ein Schlachtplan, die opfern genau diese Stunden zuerst. Sie halten Schlaf für den Preis des Erfolgs. Dabei ist er das Fundament davon. Es gibt eine Uhr, und ich meine nicht die am Handgelenk, sondern die in deiner Birne. Und sie tickt, ob du willst oder nicht. Die Frage der nächsten Stunde ist nicht, ob sie tickt. Die Frage ist, wer stellt sie? Dein Umfeld oder du selbst? In der heutigen Episode reden wir über das, was du ein Drittel deines Lebens tust. Über deinen wundervollen Schlaf, über die krasse Uhr dahinter, den sogenannten zirkadianen Rhythmus oder auch bekannt als Tag-Nacht-Rhythmus. Ich zeige dir, was der Weg des Lichts von deinem Auge bis tief in dein Gehirn mit dir macht. Warum in jeder einzelnen deiner Zellen eine Uhr tickt. Warum dieselbe Mahlzeit um 8 Uhr morgens Treibstoff ist und kurz vor dem Schlafengehen fast schon Gift. Und warum eine schlechte Nacht so ist, als würdest du deine besten Bauarbeiter feuern. Und ganz am Ende, weil ich so nett bin, gebe ich dir Werkzeuge, wie du Licht, Blaulichtfilter, Rotlicht benutzt und wie du am Morgen so aufwachst, dass der Tag dir gehört, voller Energie. Wenn du gerade stehst, dann setz dich jetzt am besten hin. Atme einmal tief durch und lass uns deine Uhr richtig stellen. Doch zu Beginn eine kleine Ouvertüre, ein Vorwort. Bevor wir also über Zellen und Konsorten reden, will ich mit dir über etwas Älteres sprechen, über eine Idee, die viel älter ist als jedes Mikroskop. Nach der letzten Episode wurde ich von einigen Zuhörern gefragt, was sind denn die hermetischen Prinzipien? Vor über 2000 Jahren, so erzählt es die Überlieferung, gab es eine Sammlung von Prinzipien, überliefert auf Smaragdtafeln, zugeschrieben einem Lehrer, dem man Hermes, den Götterboten Trismegistus nannte, den dreimal großen. 7 Prinzipien, die beschreiben, wie das Universum funktioniert. Die Fassung, die wir heute kennen, wurde erst Anfang des letzten Jahrhunderts aufgeschrieben. Doch wenn du diese Prinzipien einmal verstanden hast, dann hältst du so etwas wie eine Blaupause in der Hand. Eine Blaupause für dein Leben. Dann verstehst du, wie die Dinge laufen, wie das Pendel schwingt, wie der Takt geht. Und wer das versteht, der weiß auch, wie er auf dem schnellsten Weg dorthin kommt, wo er hin will. Nicht gegen die Schwingung, sondern mit ihr. Das macht einen Meister aus. Denn manchmal spürt der Mensch eine Wahrheit lange, bevor er sie messen kann. In meiner ersten Episode habe ich kurz das Prinzip des Geistes angeschnitten. In dieser dreht es sich um das Prinzip des Rhythmus. Er sagt sinngemäß, alles fließt hinaus und hinein. Alles hat seine Gezeiten. Alles steigt und alles fällt. Das Pendel schwingt in allem. Der Ausschlag nach rechts ist das Maß des Ausschlags nach links. Rhythmus gleicht sich aus. Lass diese Sätze kurz in deiner Gedankenwelt nachschwingen. Die Weisen hatten kein Wort für Melatonin, kein Bild vom suprachiasmatischen Kern, aber sie sahen, die Sonne geht auf und unter. Die Gezeiten kommen und gehen. Der Atem strömt ein und aus. Das Herz schlägt und ruht, schlägt und ruht. Und sie zogen den Schluss, nichts Lebendiges ist eine gerade Linie. Alles Lebendige ist eine Welle. Und genau hier wird aus der alten Ahnung plötzlich knallharte Wissenschaft. Denn heute können wir das Pendel sehen. Wir sehen es in einem einzigen Eiweißmolekül, das in deinen Zellen jeden Tag auf- und wieder abgebaut wird. Rauf und runter. Ein- und aus. Über ungefähr 24 Stunden. Die Hermetiker nannten es Rhythmus. Die Chronobiologie nennt es den zirkadianen Rhythmus. Es ist dasselbe Pendel. Wir haben nur gelernt, hinein zu zoomen. Und wenn du gegen diesen Pendel lebst, wenn du wach bist, wenn du schlafen solltest und isst, wenn dein Körper ruhen will, dann kämpfst du nicht gegen eine Gewohnheit. Du kämpfst gegen ein Naturgesetz, das in jeder deiner Zellen geschrieben ist. Lass uns anschauen, wie es im Detail geschrieben steht. Stell dir eine Baustelle am Tag vor. Den ganzen Tag über lieferst du Material an. Jede neue Erfahrung, jedes Gespräch, jede Idee, jede Fähigkeit, an der du feilst, das sind Ziegel, Stahl, Kabel, Beton. Überall wird angefangen. Überall stehen halbfertige Wände. Am Abend sieht deine Baustelle aus wie ein Chaos. Material liegt herum, Gerüste stehen, wo gar nichts gebraucht wird. Und überall der Bauschutt des Tages. Und jetzt kommt der entscheidende Teil, den du verstehen darfst. Ein Rohbau ist immer noch kein fertiges Haus. Das Material allein baut nichts. Es braucht eine Schicht, die nachts kommt, wenn der Betrieb ruht, wenn keiner mehr liefert. Diese Schicht macht in der Nacht drei Dinge. Erstens, sie installiert, was du am Tag gelernt hast. Sie mauert die guten Verbindungen fest. Was tagsüber nur eine flüchtige Erregung war, wird in der Nacht zu einer stabilen Struktur. Das ist das Gedächtnis. Das ist eine Fähigkeit, die morgen noch da ist. Zweitens, sie reißt ab, was du nicht brauchst. Die tausend Gerüste, die überflüssigen Wände, das Rauschen des Tages. Sie räumt auf, damit das Wichtige klar hervortritt. Drittens, sie putzt weg den ganzen Bauschutt, den giftigen Abfall, den dein Denken am Tag produziert hat. Es gibt eine Reinigungskolonne in deinem Gehirn, die nur nachts anrückt. Dazu kommen wir noch. Das ist eine der spektakulärsten Entdeckungen der letzten 15 Jahre. Und jetzt die Frage, die diese ganze Folge trägt. Was passiert, wenn du dieser Nachtschicht die Nacht nimmst? Ganz einfach. Du feuerst sie. Du feuerst deine besten Bauarbeiter. Und dann stehst du am nächsten Morgen vor einer Baustelle, auf der nichts fertig geworden ist, die Gerüste noch überall im Weg stehen und der Bauschutt von gestern immer noch da ist. Und obendrauf lieferst du schon das nächste Material. Mach das eine Nacht, okay, du merkst es kaum, mach das Woche um Woche, Jahr um Jahr. Und du wunderst dich, warum das Haus deines Lebens nie fertig wird. Warum du Wissensriese bist, aber Umsetzungszwerg. Warum der Kopf voller Baustellen ist und keine einzige bewohnbar. Das Baumaterial aus Folge 1 ist wertlos ohne die Nachtschicht aus Folge 2. Sie gehören zusammen. Und die Uhr, die diese Schicht ruft, pünktlich, jeden Abend, das ist der zirkadiane Rhythmus. Fangen wir bei der Uhr an. Das Wort selbst verrät fast alles. Zirkadian, aus dem lateinischen circa, also ungefähr, diem, der Tag, ungefähr ein Tag. Und in diesem ungefähr steckt der erste große Aha-Moment. Man hat Menschen in Höhlen und Bunker gesteckt, wochenlang kein Tageslicht, keine Uhr, kein Signal von außen, kein Instagram, keine Social Media, kein wie spät ist es und was ist passiert? Sie schlafen weiter, sie wachen weiter auf, ihr Körper hält den Rhythmus. Aber, und das ist der Punkt, nicht auf exakt 24 Stunden, sondern auf etwas mehr. Bei den meisten Menschen etwa 24 Stunden und ein paar zerquetschte Minuten. Das bedeutet zweierlei. Erstens, diese Uhr wurde irgendwann mal von der Sonne in Bewegung gesetzt und ist danach kein Reflex mehr auf die Sonne. Sie ist eingebaut, sie läuft von innen. Du trägst einen eigenen Zeitgeber in dir, der auch im tiefsten Bunker weiter tickt. Zweitens, weil sie nicht exakt 24 Stunden läuft, muss sie jeden Tag nachgestellt werden. Sonst würde sie langsam davondriften. Und das Signal, das sie nachstellt, das ist das Licht. Es gibt in der Chronobiologie ein wunderbares deutsches Wort, das die ganze Welt übernommen hat. Sogar in englischen Fachartikeln steht es Zeitgeber. Ein Zeitgeber ist alles, was deiner inneren Uhr sagt, wie spät es draußen ist. Der stärkste Zeitgeber von allen ist das Licht. Aber es gibt weitere. Wann du isst, wann du dich bewegst, die Temperatur, sogar dein sozialer Rhythmus. Und jetzt denk an das Pendel aus dem Vorwort. Deine innere Uhr ist das Pendel. Der Zeitgeber ist die Hand, die es immer wieder anstößt, damit es im Takt der Welt bleibt. Nimm die Hand weg, das Pendel schwingt trotzdem, aber es driftet. Gib ihm das falsche Signal, ein grelles Handy um Mitternacht und du stößt das Pendel in die falsche Richtung. Und hier kommt die Frage hinter der Frage. Die Frage, die ein aufmerksamer Mensch vielleicht jetzt stellen würde. Moment, eine Uhr im Kopf? Okay, wie soll eine einzige Uhr im Gehirn wissen, was meine Leber tun soll oder mein Darm oder mein Herz oder meine Niere? Die Antwort ist, sie weiß es nicht allein. Denn du hast nicht eine Uhr, du hast Milliarden. Aber bevor wir zu den Milliarden kommen, lass uns die eine anschauen, die den Takt vorgibt. Und dazu müssen wir dem Licht folgen, vom Auge bis tief ins Gehirn. Folg mit mir einem einzelnen Lichtstrahl. Morgens, er kommt im Optimalfall von der Sonne, er trifft dein Auge und jetzt beginnt eine wundervolle Reise, die die meisten Menschen nie gelernt haben. Ganz hinten in deinem Auge sitzt die Netzhaut, auch Retina genannt. Und dort sitzen die Sinneszellen, die du vielleicht noch aus der Schule kennst. Die Stäbchen und die Zapfen. Und davon hast du grob 120 Millionen Stäbchenrezeptoren. Die sehen hell und dunkel, die Dämmerung, den Rand. Und etwa 6 Millionen Zapfenrezeptoren. Die sehen die Farbe im Zentrum bei Tag. Die machen das Sehen. Hell, dunkel, Farbe, Form. Die Zapfen sehen die Farbe. Hell, dunkel, Farbe, Form. Die Zapfen übrigens in 3 Sorten für rötliches, grünliches und bläuliches Licht. Deshalb nennt man uns auch Trichromaten. 3 Farbenseher. Aus diesen 3 Kanälen mischt dein Gehirn jede Farbe, die du je gesehen hast. Aber, und das ist einer der schönsten Aha-Momente der modernen Biologie, es gibt dort noch eine dritte Art von Zelle. Man hat sie erst um die Jahrtausendwende richtig verstanden. Das, was ich dir jetzt erzähle, ist neu. Sie heißt technisch intrinsisch photosensitive retinale Ganglienzelle. Ziemlich sperriger Name. Ich nenne sie einfach die Lichtfühler. Und diese Lichtfühler machen etwas Verblüffendes. Sie sehen nicht, sie erzeugen kein Bild, kein Mensch mit funktionierenden Lichtfühlern, aber kaputten Stäbchen und Zapfen könnte jemals lesen. Ihre Aufgabe ist eine völlig andere. Sie meldet nur eins. Ist es hell oder dunkel? Ist es also Tag oder Nacht? Sie sind keine Kamera, sie sind ein Lichtmesser für deine innere Uhr. Und in ihnen sitzt ein besonderes Pigment, Melanopsin. Und Melanopsin hat einen Favoriten, eine Lieblingsfarbe. Es reagiert am stärksten auf, dreimal darfst du raten, blaues Licht. Auf genau die Wellenlänge, die im hellen Tageshimmel am meisten steckt. Merkt dir das, blaues Licht gleich Tagessignal, das ist der Schlüssel zu allem, was ich dir später über Bildschirme, künstliche Lichtquellen und Brillen erzähle. Jetzt reißt das Signal weiter. Von diesen Lichtfühlern läuft eine direkte Nervenbahn. Stell dir eine Standleitung vor, nach innen ins Gehirn, und sie endet an einem winzigen Ort, 2 winzig kleine Kerne, das verrückte Zusammenkommen größer als ein Reiskorn, mit vielleicht 20.000 Nervenzellen. Sie sitzen im Hypothalamus, direkt über der Kreuzung deiner Sehnerven, deshalb der Name Supra, darüber Chiasma, die Kreuzung, der suprachiasmatische Kern. Ich sag ab jetzt nur noch Reiskorn. Das ist deine Hauptuhr, die Masterclock. Ein Reiskorn, das den Takt für deinen gesamten Körper vorgibt. Und jetzt versteh die Eleganz des Ganzen. Das Licht trifft in dein Auge, meldet, es ist Tag, an dein Reiskorn. Und dein Reiskorn weiß, alles klar, hochfahren, wach sein, Aufmerksamkeit, Stoffwechsel, Körpertemperatur, rauf. Wird es dunkel, meldet der Lichtmesser kein Licht mehr, und dann schickt der suprachiasmatische Kern ein Signal auf eine kleine Reise durchs Gehirn zu einer Drüse, die die Menschen seit Jahrtausenden fasziniert. Die Zirbeldrüse, die Epiphyse, ein winziges, zapfenförmiges Organ tief in der Mitte deines Gehirns. Und hier wird die Biologie schon fast mystisch. Der Philosoph Descartes nannte die Zirbeldrüse einmal den Sitz der Seele. Manche Traditionen und uralte Völker sprechen vom dritten Auge. Und weißt du, was das Verrückte ist? Sie reagiert tatsächlich auf Licht. Nicht direkt über den ganzen Weg, den wir gerade gegangen sind. Sie ist im übertragenen Sinn ein inneres Auge für die Zeit. Was macht sie? Sobald es dunkel wird und dein Reiskorn grünes Licht gibt, beginnt die Zirbeldrüse zu arbeiten. Sie nimmt einen Botenstoff, den du hundertprozentig als Wohlfühlmolekül kennst, das Serotonin, und baut ihn in 2 Schritten um. in ein anderes Molekül, das Hormon der Nacht, Melatonin. Tagsüber im Licht wird dieser Umbau gebremst, erst die Dunkelheit macht die Fabrik auf. Und Melatonin hat so viele Funktionen und eines der schönsten Funktionen, die es hat, das ist der stärkste Antioxidant, den unser Körper produziert. Und Melatonin ist nicht, wie viele glauben, ein Schlafmittel. Es haut dich nicht um wie eine Narkose. Melatonin ist ein Signalmolekül. Und es ist die Ansage an deinen gesamten Körper, es ist Nacht. Los Jungs, die Nachtschicht kann kommen. Manche nennen es das Hormon der Dunkelheit. Und jetzt schließt sich der Kreis mit dem, was ich dir gleich empfehlen werde. Was passiert, wenn du um 11 Uhr abends blaues Licht in deine Lichtfühler leuchtest? Du sagst deinem Reiskorn, es ist Tag. Der suprachiasmatische Kern sagt der Zirbeldrüse, kein Melatonin. Und dein Körper, der eigentlich in die Nachtschicht wollte, bekommt die falsche Uhrzeit. Du hast das Pendel angestoßen und das in die falsche Richtung. Fassen wir den Weg in einem Atemzug zusammen. Licht fällt auf deine Netzhaut. Du hast auf deiner Netzhaut Lichtfühler mit dem Melanopsin. Die Lichtfühler haben eine Standleitung ins Gehirn zum suprachiasmatischen Kern. Das ist deine Masterclock. Die gibt an die Zirbeldrüse das Signal, Melatonin zu produzieren. Und weil deine Zirbeldrüse nicht der Bluthirnschranke unterliegt, wird dieses Melatonin in den ganzen Körper ausgeschüttet. Das ist die Kaskade. Ein Lichtstrahl, der am Ende bestimmt, ob du heute Nacht baust oder verfällst. Aber ich habe dir etwas versprochen. Ich sagte, du hast nicht eine Uhr, du hast Milliarden. Zeit hineinzuzoomen, bis in die Zelle und bis ins Gehen. Jetzt zoome ich mit dir so tief wie es geht, vorbei an den Organen, vorbei an den Zellen, bis hinein in den Kern einer einzigen Zelle, dahin, wo deine Gene liegen. Und dort findest du eine Uhr, keine Uhr aus Zahnrädern, eine Sanduhr aus Eiweißen, die sich selbst bauen und sich selbst wieder abschalten, über ungefähr 24 Stunden. Ich erzähle dir, wie sie tickt. Es ist eine kleine Geschichte in 4 Akten. Und wenn du sie einmal verstanden hast, verstehst du das Prinzip des Rhythmus auf der molekularen Ebene. Akt 1. Am Morgen treten 2 Eiweiße zusammen. Sie heißen, die Namen darfst du gleich wieder vergessen, Clock und Bmol1. Ein Paar. Und dieses Paar ist der Motor. Es ist der Anschalter. Er setzt sich an deine Gene und ruft, los, produzieren. Akt 2. Auf diesen Ruf hin werden 2 andere Eiweiße gebaut, Peer und Cry. Und sie werden gebaut und gebaut und gebaut. Den ganzen Tag über sammeln sie sich in der Zelle an. Ihre Menge steigt, das ist die Hälfte des Pendels, der Aufschwung. Akt 3. Jetzt kommt der Clou. Peer und Cry, die vom Motor befohlen wurden, wandern zurück in den Kern und schalten den Motor wieder ab. Sie setzen sich auf Clock und Bmol1 und sagen, genug, Ruhe jetzt. Das Produkt stoppt seine eigene Produktion. Es gibt eine Rückkopplung, eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Akt 4. Ohne Motor wird nichts Neues mehr gebaut. Und die vorhandenen Peer- und Cry-Eiweiße zerfallen langsam. Ihre Menge sinkt. Das ist die andere Hälfte des Pendels, der Abschwung. Und wenn sie tief genug gesunken sind, ist die Bremse weg. Der Motor springt wieder an Und alles beginnt von vorne. Rauf, runter, ein, aus, über 24 Stunden in jeder deiner Zellen. Das, mein Freund, ist das Pendel aus dem Vorwort. Du kannst es jetzt molekular buchstabieren. Die Hermetiker ahnten es, wir können es lesen. Und wie wichtig das ist, erkennst du an einer Sache. Für die Entdeckung genau dieses Mechanismus gab es den Nobelpreis. 2 in Medizin, 3 Forscher, die diese molekulare Uhr in etwas so Kleinem wie der Fruchtfliege entschlüsselt haben. Und dann stellten sie heraus, bei uns läuft im Grunde dieselbe Uhr. Von der Fliege bis zum Menschen derselbe Takt. Und jetzt löse ich das Versprechen von vorhin ein. Ich sagte, du hast Milliarden Uhren. Hier ist warum. Diese Genuhr läuft nicht nur im Reiskorn, sie läuft in deiner Leber, in deinem Darm, in deiner Muskulatur, in deinem Herzen, in deiner Haut, in fast jeder einzelnen Zelle deines Körpers tickt diese Uhr. Das nennt man die peripheren Uhren. Und jetzt versteh das Bild, das alles zusammenhält. Dein suprachiasmatischer Kern ist nicht der einzige Musiker. Sie ist der Dirigent. Und die Milliarden peripheren Uhren sind das Orchester. Jede Zelle spielt ihr eigenes Instrument, ihren eigenen Takt. Und der Dirigent, angestoßen vom Licht, sorgt dafür, dass alle im selben Takt spielen. Dass die Leber nicht Walzer spielt, während das Herz Marsch schlägt. Und was passiert, wenn der Dirigent falsche Signale bekommt? Wenn du ihm mitten in der Nacht Tag meldest und mittags im Bunker Nacht, dann verliert das Orchester den gemeinsamen Takt. Die Leber spielt nach ihrer Uhr, das Gehirn nach einer anderen, der Darm nach einer dritten. Man nennt das innere Desynchronisation. Und sie fühlt sich an wie das, was du vom Jetlag kennst. Nur, dass du dafür nicht mal fliegen musst. Eine Reihe schlechter Nächte reicht. Und damit sind wir beim vielleicht praktischsten Teil der ganzen Folge. Denn diese Uhren steuern nicht irgendetwas. Sie steuern deinen Stoffwechsel. Und das ändert alles, was du über Essen zu wissen glaubtest. Ich stelle dir eine Frage, die harmlos klingt und es nicht ist. Ist eine Banane um 8 Uhr morgens dieselbe Banane wie kurz vorm Schlafengehen? Chemisch, ja, gleiche Kalorien, gleicher Zucker. In deinem Körper, ganz klar, nein, nicht mal ansatzweise. Und der Grund ist, genau diese Genuhr, die wir gerade kennengelernt haben, denn Clock und Bemol One, dieser kleine Motor, schaltet nicht nur Peer und Cry an, sie schalten je nach Gewebe einen riesigen Teil deiner Gene rhythmisch an und aus. Ganze Programme. Und viele davon sind Stoffwechselprogramme. Deine Fähigkeit, Zucker zu verarbeiten, ist nicht den ganzen Tag gleich. Sie hat einen Rhythmus. Am Morgen ist dein Körper auf Nahrung eingestellt. Die Insulinempfindlichkeit ist hoch. Du verarbeitest denselben Zucker sauber und effizient. Der Treibstoff geht dahin, wo er hin soll. Am späten Abend fährt dieses ganze System herunter. Deine Zellen reagieren träge auf Insulin und pass auf, das ist elegant und fies zugleich. Das Melatonin, das dich müde macht, bremst zugleich die Zellen, die Insulin ausschütten. Das heißt, wenn du spätabends isst, wenn das Melatonin schon steigt, trifft dein Zucker auf einen Körper, der gerade schlafen will und nicht verdauen. Derselbe Zucker bleibt länger im Blut, belastet mehr. Das Gleichgewicht des Säure-Base-Haushalts wird dadurch enorm gestört. Das ist mein nächster Aha-Moment für heute. Und ich will, dass er hängen bleibt. Dieselbe Mahlzeit ist um 8 Uhr morgens Treibstoff und kurz vorm Schlafengehen fast schon Gift. Nicht, weil das Essen sich ändert, sondern weil sich die Uhrzeit ändert, die deine Zellen mitlesen. Und jetzt geh mit mir noch eine Ebene tiefer, denn hier wird es wunderschön vernetzt. Die Uhr steuert den Stoffwechsel. Ich denke mal, das ist jetzt einleuchtend. Aber der Stoffwechsel spricht zurück zur Uhr. Es ist keine Einbahnstraße, es ist eher ein Dialog. Und hier habe ich zwei Beispiele ganz konkret. Erstens, es gibt in deinen Zellen einen Energierohstoff mit dem Kürzel NAD+. Merk dir nur, es ist eine Art Energiewährung der Zelle. Und die Menge dieser Währung schwankt im Tagesrhythmus, getaktet von der Genuhr. Die Uhr bestimmt, wann wie viel davon da ist. Und dieses NAD+ füttert wiederum ein Reparatur- und Langlebigkeitseiweiß. Du hast vielleicht von der Familie der Sirtuine gehört. Wenn nicht, dann hörst du sie jetzt zum ersten Mal. Und die Sirtuine greifen zurück auf die Uhr und justieren sie mit. Ein perfekter Kreis. Deine Uhr gibt die Energie vor, die Energie leitet die Reparatur ein und die Reparatur hat einen großen Einfluss auf die Uhr. Zweitens, deine Zelle hat so etwas wie einen Hungersensor. Ein Molekül, das misst, ob gerade Energie knapp ist. Man nennt es AMPK, Adenosin-Monophosphat-aktivierte Proteinkinase. Und dieser Hungersensor kann direkt eines der Ureiweiße, unser Cry von vorhin, markieren und zum Abbau freigeben. Das heißt, wann und ob du isst, greift körperlich in deine innere Uhr ein. Verstehst du, was das bedeutet? Licht stellt die Uhr im Kopf, der suprachiasmatische Kern, dein Reiskorn, den Dirigenten. Aber Essen stellt die Uhren im Bauch, in Leber und Darm. Und wenn dein Licht sagt Nacht, aber dein Essen schreit Tag, weil du um Mitternacht noch den Kühlschrank plünderst, dann reißt du dein eigenes Orchester auseinander. Der Dirigent will Ruhe, die Leber bekommt Arbeitszeit, innere Desynchronisation. Von deiner eigenen Gabel ausgelöst. Und noch ein Puzzleteil, das den Bogen zurück zum Morgen schlägt. Es gibt ein Hormon, das dich morgens hochfährt. Dreimal darfst du raten, welches. Da-da-da-da. Cortisol. Du kennst es als Stresshormon, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Cortisol hat einen sauberen Rhythmus. Es steigt in den letzten Stunden deines Schlafs an und erreicht seinen Gipfel kurz nach dem Aufwachen. Das ist keine Störung, das ist der Startknopf deines Tages. Cortisol am Morgen ist dein Verbündeter. Es macht wach, hebt den Blutzucker, gibt dir Antrieb. Das Problem ist nur, wenn du diesen Rhythmus verschiebst, wenn Cortisol nachts hochschießt, weil du nicht zur Ruhe kommst oder morgens flach bleibt, weil dein System keine Ahnung hat, dass Tag ist. Und damit sind wir bei der entscheidenden Erkenntnis dieses Teils. Gesunder Stoffwechsel ist nicht nur eine Frage, was du isst, er ist auch eine Frage, wann du isst. Und ob dein Wann zum Takt deiner Uhr passt. Man nennt dieses Feld Chrononutrition, die Ernährungslehre der Urzeit. Und die Forschung dazu ist jung, aber vielversprechend. Es sieht stark danach aus, dass der Großteil deiner Nahrung in die helle, aktive Phase deines Tages gehört, nicht in die Nacht. Wir haben jetzt die Uhr, das Licht, die Gene, den Stoffwechsel, alles läuft auf eine Sache zu, auf die Stunden, in denen all das seinen Sinn bekommt. Auf die Nachtschicht. Zeit, hineinzugehen und zu sehen, was in der Nacht wirklich gebaut wird. Schlaf sieht von außen aus wie nichts. Du liegst still da, reglos, aber in deinem Kopf tobt die produktivste Schicht des ganzen Tages. Und sie läuft nicht gleichförmig, sie läuft in Zyklen. Etwa alle 90 Minuten durchläufst du eine ganze Welle von leichtem Schlaf in den Tiefschlaf und hinüber in den Traumschlaf, den man REM-Schlaf nennt. Und dann wieder von vorne. 4, 5, 6 Mal pro Nacht. Und diese Wellen sind nicht gleich verteilt. Und das ist wichtig. Der Tiefschlaf steckt vor allem in der ersten Hälfte der Nacht. Der Traumschlaf wird gegen Morgen immer länger. Merk dir das gut, denn wenn du deinen Schlaf hinten abschneidest, spät ins Bett, früh mit dem Wecker raus, dann klaust du dir vor allem die REM-Phase, den Traumschlaf, der ganz wichtig ist für deine Seele. Jetzt zu den 3 Aufgaben der Nachtschicht aus Teil 1. Nur dieses Mal mit dem, was wirklich passiert. Erstens, das Installieren, das Festmauern. Am Tag hast du gelernt und Erfahrung gemacht, ein Gespräch, ein Handgriff, eine Zahl, eine Fähigkeit. Das lag zunächst nur in einem Zwischenspeicher deines Gehirns, im Hippocampus, ganz flüchtig, leicht zu überschreiben. Im Tiefschlaf spielt dein Gehirn diese Erfahrung noch einmal ab, in einer Art Zeitraffer, wieder und wieder. Und dabei wandert die Erinnerung aus dem flüchtigen Zwischenspeicher in die stabile, langfristige Struktur der Großhirnrinde. Und das ist es, was ich in der ersten Folge mit Festschreiben meinte. Der Rohbau des Tages wird in der Nacht zum Haus. Ohne Tiefschlaf bleibt dein Gelerntes ein flüchtiger Rohbau, der beim ersten Wind einstürzt. Zweitens, das Abreißen, das Aufräumen. Hier ist eine Idee, die Schlafforschung in den letzten Jahren geprägt hat. Am Tag wirst du überflutet mit Reizen. Dein Gehirn verstärkt Verbindungen überall fast wahllos. Am Abend ist alles ein bisschen zu laut, zu voll, zu verrauscht. In der Nacht dreht dein Gehirn dieses ganze Grundrauschen wieder herunter, erschwächt die unwichtigen Verbindungen. Nicht alle gleich, die wichtigen bleiben stark. Was übrig bleibt, ist klarer, kontrastreicher, wie ein Bildhauer, der wegnimmt, bis die Figur hervortritt. Man nennt das die synaptische Homöostase. Schlaf schafft nicht nur Neues, er schafft Platz und Klarheit. Er erhöht das Verhältnis von Signal zu Rauschen. Deshalb siehst du ein Problem am Morgen oft klarer als am Abend. Nicht, weil du klüger geworden bist, das ist meine Annahme, sondern weil unter anderem aufgeräumt wurde. Drittens, das Wegputzen, die Reinigungskolonne. Und das ist die spektakulärste Entdeckung von allen. Dein Gehirn produziert am Tag Abfall, Stoffwechselprozesse, die stattfinden, die Stoffwechselmüll produzieren. Klingt unromantisch, ist aber so. Denken kostet Energie und wo Energie verbrannt wird, entsteht nun mal Abfall. Und jetzt kommt das Kuriose. Dein ganzer Körper hat für so etwas ein eigenes Abwassersystem, das Lymphsystem, feine Kanäle, die Müll und Flüssigkeiten abtransportieren. Nur dein Gehirn hat diese Lymphbahnen nicht. Es sitzt sicher eingemauert im Schädel, aber ohne sichtbare Müllabfuhr. Und lange hat sich die Wissenschaft gefragt, wie um alles in der Welt entsorgt das Gehirn seinen Abfall. Die Antwort hat man erst vor gut 10 Jahren gefunden und sie ist wunderschön. Das Gehirn hat sich seine eigene Müllabfuhr gebaut. Betrieben von den Stützzellen des Gehirns, den Gliazellen. Und weil sie arbeitet und weil sie unter anderem wie das Lymphsystem arbeitet, hat man beide Wörter einfach zusammengezogen. Glia plus lymphatisch gleich das glymphatische System. Und so läuft es ab. Rund um jedes Blutgefäß in deinem Gehirn verlaufen feine Spülkanäle, durch die Hirnwasser strömt. Die Fachleute sagen auch dazu Liquor cerebrospinalis. Es fließt durch das Gewebe, nimmt den Müll auf und schwemmt ihn hinaus. Aber der Clou ist, tagsüber läuft es nur auf Sparflamme. Denn am Tag sind deine Gehirnzellen dicht an dicht gepackt. Und für die Spülung bleibt kaum Platz. Stell dir eine Großstadt zur Rush-Hour vor. Alles ist verstopft. Die Kehrmaschine kommt gar nicht erst durch die Gassen. Und dann sinkst du in den Tiefschlaf und etwas Verblüffendes passiert. Die Zellen ziehen sich ein Stück zusammen. Die Zwischenräume zwischen ihnen weiten sich im Experiment um mehr als die Hälfte. Und auf einmal ist überall Platz. Jetzt rauscht das Hirnwasser durch jede Gasse und jede Straße und wäscht die ganze Stadt blank. Als würde nachts, wenn kein Verkehr mehr fährt, eine Flut durch die Straßen ziehen und alles sauber spülen. Und am Morgen wachst du auf in einem Gehirn, das über Nacht gereinigt wurde. Und der Müll, der da weggespült wird, dazu gehören auch die Eiweiße und eines davon ist Beta-Amyloid, die sich bei Erkrankungen wie Alzheimer im Gehirn ansammeln. Der Reinigungsmechanismus im Schlaf und die Verbindung zu Alzheimer ist real als Zusammenhang zu sehen. Macht aber jetzt schlechter Schlaf die Krankheit oder die Krankheit den schlechten Schlaf oder beides? Das ist noch nicht endgültig geklärt. Das ist zum Teil noch offene Forschung, ist aber meiner Meinung nach sehr plausibel. Und dann gibt es noch die körperliche Baustelle. In den ersten Stunden Tiefschlaf schüttet dein Körper ein Wachstumshormon aus. In Wellen. Das ist Reparatur im wörtlichen Sinn. Gewebe, Muskeln, Regeneration. Deshalb heilst du im Schlaf. Deshalb baut ein Sportler seine Muskeln nicht im Training auf, sondern in der Nacht danach. Das Training ist nur der Reiz, der Bau passiert, wenn du schläfst. Jetzt steht das ganze Bild. Installieren, abreißen, wegputzen, reparieren. 4 Aufgaben, eine Schicht, jede Nacht. Und jetzt sag mir noch einmal, dass Schlaf verlorene Zeit ist. Wer den Schlaf kürzt, kürzt nicht die Pause, er kürzt den Bau, er feuert die Schicht, die aus dem Baumaterial des Tages überhaupt erst etwas macht. Und weil ich ehrlich mit dir bin, machen wir hier einen klaren Schnitt. Denn eine schlechte Nacht ist noch keine Schlafstörung. 2 auch nicht. Jeder schläft mal mies. Vor einer Prüfung, nach einem Streit, im Jetlag. Das ist normal, das ist das Leben. Aber es gibt eine Linie und die ist erstaunlich präzise definiert. Die Schlafmedizin hat dafür 2 große Regelwerke, nach denen wirklich diagnostiziert wird. Die internationale Klassifikation der Schlafstörung und das große psychiatrische Handbuch. Und beide ziehen im Kern dieselbe Grenze. Von einer echten chronischen Schlafstörung, die Fachleute sagen dazu Insomnia, spricht man erst, wenn 3 Dinge zusammenkommen. Erstens, du hast wiederholt Mühe einzuschlafen, durchzuschlafen und du wachst zu früh auf und findest nicht mehr zurück. Zweitens, das Ganze passiert an mindestens 3 Nächten pro Woche. Und zwar über mindestens 3 Monate. Das bedeutet, nicht eine harte Woche ist sofort ein Muster. Drittens, es kostet dich am Tag etwas. Und zwar Erschöpfung, Reizbarkeit, Konzentration, die wegbricht. Und das alles, obwohl du eigentlich genug Gelegenheit zum Schlafen hättest. Es liegt also nicht daran, dass du einfach zu wenig Zeit im Bett verbringst. Alles, was kürzer ist als diese 3 Monate, nennt man kurzzeitige Schlaflosigkeit, meist eine Reaktion auf Stress, die von allein wieder geht. Wenn du dich in diesen 3 Punkten wiedererkennst, ist das kein Grund zur Panik, aber ein Grund, es ernst zu nehmen und mit jemandem zu sprechen, der das einordnen kann. Dazu sage ich dir gleich noch was. Für alle anderen, und das ist die große Mehrheit, gilt die gute Nachricht. Was dich nachts wach hält, ist meistens keine Krankheit. Es ist ein Rhythmus, der aus dem Takt geraten ist. Und das Beste kommt jetzt. Denn du bist dieser Schicht nicht ausgeliefert, du kannst sie rufen. Pünktlich, jede Nacht, du kannst vom Passagier zum Piloten deiner Uhr werden. Und hier sind die Werkzeuge dafür. Alles, was wir gelernt haben, läuft auf ein paar Hebel hinaus. Und die guten Nachrichten sind, es sind wenige und sie sind fast alle kostenlos. Ich sortiere sie in 3 Blöcke. Der Morgen, wie du die Uhr stellst, der Abend, wie du die Nachtschicht rufst und das Aufwachen, wie du den Tag gewinnst, statt ihn zu überleben. Der Morgen, die Uhr stellen. Werkzeug 1 und das ist der König. Morgenlicht in die Augen. Erinnerst du dich an die Lichtfühler und das Melanopsin? An blaues Licht gleich Tagessignal? Am Morgen willst du genau dieses Signal so laut wie möglich. Geh raus in den ersten 30 bis 60 Minuten nach dem Aufwachen. Kein Fenster dazwischen, keine Sonnenbrillen, echtes Außenlicht. An einem klaren Morgen reichen wenige Minuten, an einem grauen, bewölkten Tag brauchst du etwas länger, weil du auch bei Wolken ein Vielfaches der Lichtmenge einer Zimmerbeleuchtung bekommst. Draußen bei Bewölkung schlägt drinnen bei Licht. Um Größenordnungen. Was das tut? Es stellt deine Masterclock knallhart auf Tag. Es fährt dein Cortisol sauber hoch und das ist der Trick. Es startet einen Countdown. Etwa 14 bis 16 Stunden später gibt genau dieses Morgenlicht deiner Zirbeldrüse das Signal, Serotonin in Melatonin umzuwandeln und es auszuschütten. Du machst deinen Abendschlaf am Morgen. Das Prinzip, Licht trainiert die Uhr, ist so belegt wie kaum etwas in diesem Feld. Werkzeug Nummer 2. Der Abend. Die Nachtschicht rufen. Blaues Licht am Abend ist dein Feind. Alles, was am Morgen dein Freund war, wird am Abend zum Störsender. Jeder Bildschirm, jede grelle künstliche Lichtquelle leuchtet deinen Lichtfühlern Tag ins Auge und drückt dein Melatonin nach unten. Du sitzt um 23 Uhr am Handy und fragst dich, warum du nicht müde wirst. Dein Gehirn weiß nicht, dass es Nacht ist. Du hast es ihm gerade ausgeredet und daraus folgen auch gleich die nächsten Werkzeuge. Werkzeug 3, die Blaulichtfilterbrille. Eine Brille mit bernsteinfarbenen oder rötlichen Gläsern am Abend filtert genau die blauen Wellenlängen heraus, auf die dein Melanopsin anspringt. 2-3 Stunden vor dem Schlaf aufgesetzt, ein ehrliches Wort dazu, ich habe sehr viele Kunden betreut, die darauf schwören, dass ihr Schlaf sich durch die Blaulichtfilterbrille verbessert hat. Dass ihr am Ende auch messbar besser schlafen könnt, das darfst du für dich selber prüfen. Ein praktischer Hinweis. Die klaren Computerbrillen mit kaum sichtbarer Tönung blocken herzlich wenig. 0,0. Zero, nada. Wenn dann die richtigen getönten Bernstein bis Rot. Werkzeug Nummer 4. Rotlicht am Abend. Das ist die elegantere Lösung als jede Brille. Dein Melanopsin ist fast blind für langweiliges rotes Licht. Ob rotes Licht langweilig ist, das darfst du selbst entscheiden. Also, meine Wohnung ist abends beleuchtet wie ein U-Boot und ich fühle mich fast wie Sean Connery in Jagd auf Roter Oktober. Wem rotes Licht zu viel ist, kann bernsteinfarbenes Nachtlicht ebenfalls verwenden. Das Prinzip langes rotes Licht stört den zirkadianen Rhythmus minimal ist sehr gut belegt. Und hier trenne ich sauber, weil es oft verwechselt wird. Das ist etwas anderes als die Rotlichttherapie mit Spezialpanels, der man Effekte auf der Haut, Muskeln oder Zellen nachsagt. Das ist ein ganz anderes Thema. Mir geht es hier allein um die Farbe deines Abendlichts. Werkzeug Nummer 5. Vollständige Dunkelheit zum Schlafen. Wenn du im Bett liegst, dann darf dein Schlafzimmer dunkel sein. Ich meine wirklich dunkel. Schon kleines Licht, die Standby-LED-Leuchte, der Straßenlaternenschein durch den Spalt, kann deine Nacht flacher machen. Werkzeug Nummer 6. Temperatur. Erinnerst du dich, dass dein Körper zum Einschlafen herunterkühlen muss? Deine Kerntemperatur sinkt in der Nacht? Das ist Teil des Signals. Also, Schlafzimmer kühl, lieber zu kalt als zu warm. Und ein schöner Trick, der paradox klingt, eine warme Dusche oder ein warmes Bad 1 bis 2 Stunden vor dem Schlaf. Warum? Die Wärme holt dein Blut in Arme und Beine an die Oberfläche und dein Körper gibt danach Wärme ab. Deine Kerntemperatur sinkt schneller. Du kühlst besser herunter. Ich weiß, es klingt widersprüchlich, ist aber gut belegt und auch hier probieren geht vor studieren und du darfst gerne deine kindliche Neugierde wecken. Werkzeug Nummer 7. Das Koffein und das Timing. Koffein besetzt in deinem Gehirn den Platz eines Stoffes namens Adenosin. Und Adenosin ist genau der Stoff, der über den Tag den Schlafdruck aufbaut. Das wachsende Müdigkeitsgefühl, Koffein klemmt diesen Melder ab. Es nimmt dir nicht die Müdigkeit, es versteckt sie. Und es bleibt lange. Die Hälfte deines Mittagskaffees wirkt am Abend noch. Deshalb die letzte Tasse 8 bis 10 Stunden vor dem Schlaf. Wenn du um 11 ins Bett gehst, ist der frühe Nachmittag die Grenze. Und das ist belegt. Werkzeug Nummer 8. Essen im Tag. Das ist die Ernte aus Teil 5. Verlege den Großteil deiner Nahrung in die helle, aktive Phase des Tages. Kein schweres Essen mehr vor dem Schlafen gehen. Deine Verdauung soll nicht arbeiten, wenn dein Körper die Nachtschicht rufen will. Chrono Nutrition ist jung, aber vielversprechend und das hier ist der risikoärmste, sinnvollste Teil davon. Das Aufwachen, den Tag gewinnen. Und jetzt der Punkt, den ich sauber beantworten werde. Wie wachst du am besten auf? Erstens, immer zur gleichen Zeit. Das ist der stärkste, unterschätzte Hebel überhaupt. Eine feste Aufstehzeit ankert deine ganze Uhr. Wichtiger noch als die Einschlafzeit. Und ja, auch am Wochenende möglichst nah dran. Denn wenn du am Wochenende 2 Stunden später aufstehst, gibst du deinem Körper einen kleinen Flug nach Westen und wieder zurück. Man nennt es auch sozialer Jetlag. Und am Montag wunderst du dich dann, warum du zerschlagen bist. Zweitens, sofort Sonnenlicht. direkt nach dem Aufwachen an die Helligkeit. Vorhänge auf, raus ans Fenster. Das ist Werkzeug 1, nur jetzt als Weckmittel. Licht sagt jeder Zelle Tag und beendet die Melatonin-Nachwirkung. Drittens, sanft aus der richtigen Schlafphase aufwachen. Kennst du das? Manchmal wachst du auf und bist sofort da, wie ein Duracell-Hase. Und manchmal fühlst du dich wie vom Bus erfasst. Dieses Gefühl heißt Schlafträgheit. Es passiert vor allem, wenn der Wecker dich mitten aus dem Tiefschlaf reißt. Deshalb ist ein Lichtwecker, der den Sonnenaufgang simuliert, der den Raum schon vor dem Wecktum langsam heller werden lässt, eine sinnvolle Anschaffung, holt dich sanfter nach oben und mildert diese Trägheit. Nicht jeder profitiert gleich, aber das Prinzip ist stimmig und für viele spürbar. Und wenn du eine Lebenspartnerin hast, die vielleicht noch etwas länger schlafen möchte, dann gibt es mittlerweile auch Gadgets, die du an dein Handgelenk legen kannst, die dann in der richtigen Schlafphase anfangen zu vibrieren und dich ebenfalls sanft wecken. Viertens, Bewegung, Licht und lass die Schlummertaste in Ruhe. Der Snooze-Knopf ist eine Falle. Du fällst nach dem ersten Klingeln zurück in einen leichten, zerstückelten Schlaf, aus dem dich der nächste Ton nur noch verwirrter reißt. Steh lieber beim ersten Mal direkt auf und wenn du willst, gib deinem Cortisol einen sauberen Schub, ein paar Minuten Bewegung, frische, kühle Luft. Das ist genau der richtige Zeitpunkt für einen Cortisolgipfel. Am Morgen ist er dein Freund. Und fünftens, für die Kaffeeliebhaber, mit dem ersten Kaffee ein bisschen warten. Es gibt die Idee, den ersten Kaffee erst 90 bis 120 Minuten nach dem Aufwachen zu trinken, damit dein Körper den natürlichen Wachanstieg erst alleine macht und du den Nachmittagsabsturz vermeidest. Und ein klares Wort, weil ich es ernst meine, nichts von all dem ersetzt eine ärztliche Abklärung, wenn du unter echten Schlafstörungen leidest, schnarchst und tagsüber wie erschlagen bist oder nachts nach Luft trinkst. Das können körperliche Ursachen sein. Ich gebe dir hier die Hebel für ein gesundes System, das aus dem Takt geraten ist. Wenn tiefer etwas nicht stimmt, geh zu jemandem, der das messen kann. Deal? Zinker, zinker? Gut. Ganz am Anfang habe ich dir eine Frage gestellt. Ich sagte, es gibt eine Uhr in dir und die Frage ist nicht, ob sie tickt, die Frage ist, wer stellt sie? Die Umwelt oder du selbst? Jetzt hast du die Antwort in der Hand. Du weißt, wie das Licht den Weg von deinem Auge zu deiner Masterclock geht. Du weißt, dass in jeder Zelle ein Pendel schwingt. Du weißt, dass dein Stoffwechsel die Uhrzeit mitliest und du weißt, was jede Nacht in dir gebaut, aufgeräumt und weggeputzt wird, wenn du die Schicht arbeiten lässt. Die meisten Menschen sind Passagiere ihres Rhythmus. Sie lassen die Welt entscheiden, wann sie wach sind. Den Kalender, den Bildschirm, die Nachricht um Mitternacht und dann wundern sie sich, dass sie sich fühlen wie ein Orchester ohne Dirigent. Aber du brauchst dafür kein Vermögen, keine Pille, kein Gerät. Du brauchst Licht am Morgen, Dunkelheit am Abend und den Mut, deine Nächte so ernst zu nehmen wie deine Termine. Fang mit einem an, nur einem. Morgen früh die ersten Minuten nach dem Aufwachen raus ins Licht. Mehr nicht. Eine Woche lang. Und dann hörst du in dich hinein, ob dein Abend leichter kommt. Denn das ist der ganze Kern dieser Episode. Du bist nicht dein Rhythmus. Du bist der, der ihn stellen kann. Wenn dich das hier bewegt hat, wenn du gespürt hast, dass da mehr geht, dann bleib. Abonniere meinen Podcast hier
und schick diese Folge dem Menschen, dessen Nächte du kennst und um den du dir Gedanken machst. Und wenn du tiefer einsteigen willst, wie du dieses Wissen wirklich in deinen Alltag baust, dann findest du den Weg dorthin in der Beschreibung. In der nächsten Folge gehen wir dem nächsten Prinzip nach. Bis dahin, stell deine Uhr und werde zum Alchemisten deines Lebens. In dem Sinne, mein Herz grüßt dein Herz. Namaste und bis zum nächsten Mal.